Guten Abend, liebe Geschwister hier in diesem Raum und natürlich auch an den Telefonen. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesu. Und ich möchte jetzt auch noch Grüße vom Johann Böke loswerden. Verzeiht, die kommen jetzt etwas spät schon. Er hat sie mir schon zu Hause aufgetragen. Ja? Jetzt möchte ich das ganz besonders nachholen. Also ganz herzliche Grüße an alle Geschwister. Der Rainer hat uns das Thema schon genannt. Und es geht heute Abend um den Apostel Paulus, den Herold und Lehrer der Nationen. Zuvor will ich aber ganz wenige Punkte nochmal wiederholen. Wir hatten uns bei der letzten Versammlung, die ich zu dem Thema hatte, mit den 12 Aposteln Israels beschäftigt, mit ihrer Berufung, mit ihrem Dienst. Und da hatten wir so einige Punkte uns versucht zu merken. Erstens mal, nach Matthäus 10, Vers 15, sandte der Herr seine 12 Apostel eindeutig nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und deshalb richtet sich die Botschaft aller 4 Evangelien eben an Israel und nicht an den Leib des Christus. Zumindest nicht direkt. Ja? Als Information, als etwas zum Lernen, keine Frage, aber nicht unserer Berufung gemäß. Ja? Da gehört diese Botschaft nicht in den Leib des Christus. Denn der Leib des Christus war zu jener Zeit ja noch gar nicht geoffenbart. Natürlich im Herzen Gottes als Geheimnis, aber das wurde erst später offenbar. Wir haben uns auch sagen lassen müssen aus der Schrift, der Auftrag dieser 12 Apostel dauert, bis der Messias sichtbar wiederkommt. Er ist ausgesetzt ab dem Jahr 70 nach Christus, aus dem einfachen Grund, weil es keinen Staat Israel mehr gab, auch nicht als Vasallenstaat der Römer, wie das damals der Fall war, und es gab keinen Tempel mehr. Israel wurde komplett zerstreut unter alle Nationen, und das lesen wir bereits in 5. Mose 28, 64. Da habe ich gestern Abend, glaube ich, Matthäus gesagt. Da hat jemand beim letzten Mal verzweifelt gesucht, weil die Versnummer nicht gestimmt hat. Also 5. Mose 28, 64. Der Grund für diese Verschiebung wurde erst später Paulus im Detail geoffenbart. Und wir finden sie in Römer 11 ganz besonders ausgedrückt. Da kommen wir ja dann auch noch hin. Auf die Frage nach dem Beginn der Königsherrschaft Israels, die Jünger gestellt haben in Apostelgeschichte 1, stellst du in diesen Tagen dem Israel die Königsherrschaft wieder her, antwortet der Herr weder mit Ja noch mit Nein, sondern er sagt, dass der Beginn dieser Königsherrschaft in der Vollmacht des Vaters steht. Ja, und er bestimmt den genauen Zeitpunkt. Deshalb, wenn irgendjemand einen Plan findet, in dem ein Datum für den Beginn der Königsherrschaft drinsteht, dann könnt ihr einfach sagen, da stimmt was nicht. Ja. Und deshalb findet ihr auch in dem Plan, den ich euch ausgeteilt habe, weder das Datum der Entrückung noch das Datum für den Beginn des 70. Siebeners, ja, weil das wir einfach nicht wissen und auch nicht wissen müssen. Das heißt, der Herr hat auch die Jünger nicht gemaßregelt und hat gesagt, warum stellt ihr so blöde Fragen? Die Frage war berechtigt. Er hatte 40 Tage lang über die Königsherrschaft Gottes geredet, vor seiner Himmelfahrt. Er hat also die Frage ganz einfach offen gelassen und damit wussten die 12 Apostel, dass sie mit ihrer Botschaft so weiterarbeiten sollen, bis sie eine andere Order bekommen, durch den Geist. Und deshalb haben die Apostel diese Königsherrschaft weiter als nahe bevorstehend verkündigt. Auch der Paulus, deshalb hat er sich ja zum Beispiel als noch lebend zu Zeitpunkt der Entrückung gerechnet. Ja, weil die Entrückung, die hat zwar keine feste Beziehung zum Beginn der Königsherrschaft Gottes, nach der Schrift zumindest, aber sie ist in der Nähe des Beginns der Königsherrschaft. In der Nähe, sichtbar irgendwo in der Nähe. Petrus, und da hat der Rainer eben ja die schöne Stelle gelesen, dass dem Petrus während seiner Verkündigung im Hause des Cornelius, da ist dem was klar geworden. Nachdem der Heilige Geist auf diese Geschwister durch Glauben alleine, nicht Handauflegung oder sonst eine Zeremonie, gefallen war, sagt er, jetzt begreife ich, dass Gott die Person des Menschen nicht ansieht, sondern jeder vor ihm angenehm ist, der ihn achtet und der sich mit Gott beschäftigt. Und er bestätigt dort auch den weitergültigen Auftrag an Israel, dass er eben nicht dazu gesandt ist, an die Nationen zu predigen, sondern seinem Volk. Steht dort in Apostelgeschichte 10, Vers 42. Dann haben wir weiter gesehen, das Evangelium wurde nach der Steinigung des Stephanus aufgrund der Verfolgung, ja, wurden die Geschwister zerstreut in die Diaspora der Israeliten. Und dort haben sie das Evangelium aus Jerusalem, der 12 Apostel, in der Zerstreuung weitergepredigt. Sie haben nur zu Juden geredet. Das haben wir gelesen, mehrere Stellen. Und schließlich entsteht in Antiochien in Syrien eine Versammlung, die zunächst aus Juden besteht. Und erst später, als der Barnabas den Paulus dorthin holt und die beiden dann ein Jahr in dieser Versammlung predigen, müssen Nationen, Menschen hinzugekommen sein in immer größeren Ausmaß. Es waren dann so viele, dass die Juden dann plötzlich sagten, ja, was machen wir jetzt mit denen? Müssen die jetzt das Gesetz halten oder nicht? Und dann gab es Streit, ja, wirklich ernsthafte Diskussion. Und dann ist Paulus infolge einer Offenbarung nach Jerusalem gegangen, um das zu klären. Und zwar geschieht das aber erst nach der ersten Reise. Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir zu dem Apostel Paulus. Und wir haben das ja schon angedeutet, dass er in Apostelgeschichte 9 berufen wird. Also das ist noch der Teil der Apostelgeschichte, wo es speziell um den Dienst der 12 Apostel geht. Es reicht bis etwa Apostelgeschichte 12. Und ab 13 beginnt dann die Ausbreitung des Evangeliums, das Gott dem Paulus zu verkündigen anvertraut hatte. Wenn wir die Berufung des Paulus lesen, dann erinnert uns das, was wir gleich sehen werden, an die Berufung des Propheten Jeremia. Deshalb lese ich die jetzt vorab mal vor in den kostbaren Versen Jeremia 1, 4 bis 7. Und das soll unter der Überschrift laufen: Paulus außerordentliche Berufung, gleich Geburtsstunde des Leibes Christi. Paulus außerordentliche Berufung ist gleich Geburtsstunde des Leibes Christi. Wie wird Jeremia berufen? Jeremia 1, Vers 4 bis 7. Und das Wort Jahwes geschah zu mir. Eine Wendung, die 72 Mal in den Propheten vorkommt. Und die Verwendung geschah, das Wort Jahwes kommt 32 Mal im Alten Testament vor. Also über 100 Mal diese Wendung. Erstens, Vers 5, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und zweitens, ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Also von Mutterleib an geheiligt. Jeremia hatte keine Ahnung davon. Drittens, zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt oder eingesetzt. Und ich sprach: Ach Herr, Jahweh, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin ein Knabe. Da sprach Jahweh zu mir: Sage nicht, ich bin jung oder ein Knabe, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und Vers 5, alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Das heißt, der Jeremia musste sich keinen Kopf machen, was predige ich, sondern der Herr sagt, das sage ich dir. Und wenn wir weiterlesen, merken, dann sagt Gott, du wirst erfahren, dass sie dich ablehnen und wider dich sind, aber du brauchst dir keinen Kopf machen, ich bewahre dich. Und wenn wir das Leben des Paulus, und das ist uns ja mehr oder weniger so ziemlich gegenwärtig, auch unter uns, ja, da wisst ihr alle eine ganze Menge darüber, dann ist es genauso bei Paulus gewesen. Und wenn wir jetzt seine Angaben über seinen Ruf lesen, im Galaterbrief, was ja eine Verteidigungsschrift gegen die Vermischung seines Evangeliums mit Beimengungen aus dem Gesetz vom Sinai ist, da lesen wir in Galater 1, 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht menschengemäß ist. Denn ich habe es erstens weder von einem Menschen empfangen, zweitens noch erlernt, also indem er irgendwelche jüdischen Schriften gelesen hat und sich dann ein Evangelium gebastelt hat, sondern drittens durch Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, genau wie die 12 Apostel das, was sie zu verkündigen hatten, direkt vom Herrn Jesus gehört haben, Matthäus 10 und andere Stellen, genau das Gleiche hat der Paulus jetzt erlebt, nachdem Christus bereits zur Rechten des Vaters sitzt. Dann hat der Herr zu ihm gesprochen und hat ihm gesagt, wie dem Jeremia, was er predigen soll und an wen. Eine direkte Offenbarung dessen, was er herolden sollte. Herolden heißt, dass ich etwas empfange und es ohne Interpretation noch Anpassung an irgendwelche Zeitumstände lehren und dahin bringen soll, wo Christus es will. Das ist Herolds Botschaft. Weiter erklärt er zu dem Zeitpunkt seines Rufs und zu den Adressaten seines Evangeliums, und dabei achten wir auf die Ähnlichkeit mit der Berufung Jeremias. Galater 1, 15 bis 17, ich nummeriere jetzt weiter, also erstens weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Drittens, Galater 1, 15 bis 17, als es aber viertens dem Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und fünftens durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, sechstens seinen Sohn in mir zu offenbaren. Siebtens, damit ich ihn unter den Nationen evangelisiere, wie es wörtlich heißt, ging ich alsbald, achtens, nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch neuntens nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Das heißt, wir merken uns an der Stelle, der erhöhte Christus offenbarte Paulus sein Evangelium direkt und persönlich. Nicht über Engel, wie etwa die Offenbarung an Johannes offenbart wurde, zum Beispiel. Also nicht durch Menschen, auch nicht durch die 12 Apostel in Jerusalem, noch hat er es erlernt. Zweitens, Paulus war von Mutterleib von Gott dazu abgesondert und durch seine Gnade berufen. Wir fragen uns, warum hat Gott zugelassen, dass er so viel Mist in seinem Leben gebaut hatte, bis dahin? Ist es nicht tröstlich auch für dich und mich? Ja, manche Geschwister, und die leiden teilweise sehr darunter, dass sie erst in späteren Jahren den Herrn Jesus erfassen durften. Dürft ihr getrost sein drüber, denn dann geht's euch wie dem Paulus. Ja? Der hat sogar Menschenleben auf dem Gewissen gehabt. Menschen, die ja zu der Ehefrau des Christus gehörten, die hat er ums Leben gebracht. Und Gott hat es zugelassen. Ja? Das sind einfach Fragen. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott mit all dem klarkommt, ja, dann müssten wir irre werden. Und daher offenbarte Gott seinen Sohn in ihm, damit er ihn, insbesondere den Nationen, evangelisiere. Und die entscheidende Konsequenz aus dem, was wir bisher gelesen haben, ist also folgendes: Wenn der Herr das Evangelium, welches er Paulus den Nationen evangelisieren lassen wollte, ihm persönlich und weder über Menschen noch über die 12 Apostel in Jerusalem übergab, dann muss sich dieses Evangelium ganz zwangsweise von dem unterscheiden, was Jesus noch auf Erden den 12 Aposteln an sein Volk Israel zu predigen aufgetragen hatte. Das ist eigentlich logisch, ja? Weil sonst hätte ja Gott sagen können, ich gebe dir jetzt neues Leben und jetzt geh schnell nach Jerusalem und lass dir von den 12 Aposteln erklären, was du zu predigen hast. Und genau das hat Gott nicht getan. Und wenn wir das nicht beachten, dann liegen wir mit unserem Gedankengut nicht mehr auf der Ebene der Schrift. Sorry, so ist es eben. Ja? Wenn wir das nicht glauben, wenn wir es nicht akzeptieren, dass Gott es so wollte, warum ist das so schwierig? Kritiker mögen einwerfen: Ja, das baut einen Gegensatz zwischen Evangelien, den 12 Aposteln und Paulus auf. Solche Argumente können wir ja hören. Ihr erniedrigt das Evangelium Jesu. Oder ihr hebt Paulus über Jesus hinaus. Welch ein Unsinn. Ja? Wenn jemand das verstanden hat, die paar Verse nur, die wir jetzt gelesen haben, dann kann man niemals auf solche Gedanken kommen. Eigentlich. Ja? Außer man hat irgendwas anderes vor. Also das ist nicht nur Unsinn, sondern Widerspruch gegen die Schrift. Wer so argumentiert, der versteht Gottes Heilsgeschichte, und jetzt sagen wir buchstäblich auch im absoluten Sinne, gnädigerweise noch nicht. Also müssen wir auf die Leute auch nicht hören, wenn es um Lehrfragen geht. Noch begreift er, was fortschreitende Gottesoffenbarung bedeutet. Ja? Dass nicht Gott von Anfang an das Gleiche predigt, wie er das mit späteren Sachen macht, sondern abschnittsweise. Wir denken an die Haushaltungen, die uns der Ruben klar gemacht hat, und das, was wir über Johannes den Täufer, den Herrn Jesus auf der Erde und den 12 Aposteln inzwischen gelernt haben. Dass der Gedankengang, den wir da angestellt oder den ich angestellt habe, stimmt, zeigt die Apostelgeschichte in Galater 2 auf. In Apostelgeschichte 9 lesen wir Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, zu Ananias von Damaskus, nachdem er dort in der Straße der Geraden blind zunächst noch war: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen. Wohin waren die 12 Apostel Israels gesandt? Ich muss mich eigentlich mehr fragen. Zu Israel. Und jetzt kommen B, Könige, und C, Söhne Israels. Ja? Auch Söhnen Israels. Wir werden später noch sehen, warum. Und das ist die Kurzfassung des Auftrags Christi an Paulus. Einzelheiten dazu offenbart die Apostelgeschichte erst später. Ja? Also das, was wir in Apostelgeschichte 9 über die Berufung das Paulus lesen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was der Herr ihm damals bereits gesagt hat. Das lesen wir jetzt gleich, indem wir nach Apostelgeschichte 26 gehen. Wenn ihr euch mal die Mühe macht und die Verantwortungen, die verschiedenen Verantwortungen, es sind insgesamt 5 von Paulus gegenüber Juden und verschiedenen Leuten, der Festus zum Beispiel, der Agrippa, an den wir jetzt kommen, wenn man das durchliest, dann merkt man, je weiter wir in der Apostelgeschichte lesen, umso mehr kommt aus den Verantwortungen das heraus, was in Summe der Herr Jesus ihm damals bereits in Apostelgeschichte 9 gesagt hatte. Wenn wir jetzt mal auf Apostelgeschichte 26 achten, da finden wir in den Versen 15 bis 18 Folgendes. Ich lese jetzt natürlich nicht das Ganze, sonst würde wir um Mitternacht noch da sitzen. Ich sprach aber: Herr, wer bist du? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. In Klammer eben die zu seiner Ehefrau gehörenden Israeliten, die ihn als den Messias Israel angenommen hatten. Klammer zu. Ja, die gehören ja auch zum Herrn Jesus, aber eben nicht zum Leib Christi, sondern zu der Ehefrau des Christus. Ja, und deshalb sind sie auch sein Eigentum, logischerweise. Vers 16, aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir, also keinem Mittler zwischen ihm und Paulus, erschienen. Erstens, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen. Und jetzt 1a, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch 1b, worin ich dir erscheinen werde. Paulus wurde also gesagt, er kriegt noch weitere Offenbarungen. Zweitens, Vers 17, und jetzt kommt was ganz Eigenartiges, indem ich dich herausreiße. 2a, aus dem Volk, also aus ganz Israel, und 2b, komischerweise, den Nationen. Drittens, zu welchen ich dich sende. Also heraus aus Israel und aus den Nationen, wo der Paulus eigentlich gar nicht hingehört hat. Und dann schickt der Herr ihn zurück zu den Nationen. Drei a, ihre Augen aufzutun, also die Augen der Nationen. 3b, damit sie sich bekehren, weg von der Finsternis zum Licht und der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Losteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also alle, die an den Herrn Jesus, an den Messias, die Juden, die an ihn geglaubt haben, die waren geheiligt. Ja, sie gehörten zu der Ehefrau des Christus. Christus erklärt also Paulus bereits, als er ihn vor Damaskus beruft, dass er ihn aus dem Volk und den Nationen herausreißt, um ihn dann gewissermaßen zurück zu den Nationen zu senden. Und vor dem Zurücksenden zu den Nationen brauchte er die gesamte Offenbarung seines Evangeliums. Und dazu hat Gott den Paulus komplett isoliert. Ja, von allen Menschen, von allen Aposteln, und hat direkt zu ihm gesprochen. Ist doch eigenartig. Im ersten Anblick ein unverständliches Handeln Christi. Er war doch Israelit und Pharisäer. Ihn auch aus den Nationen herauszureißen. Das kann doch nur bedeuten, dass er selber, erstens Paulus, außerhalb aller kosmischen Beziehungen positioniert und mit ihm ab jetzt zweitens einen Weg geht, der von allem losgelöst ist, was irgendeinen Bezug zum Kosmos hat. Auch alles, was Israel betrifft und erwartet. Ja? Völlig losgelöst. Ist es nicht aber genau das, was die Bestimmung des Leibes Christi ist? Und genau darum schrieb Paulus den Galatern und Kolossern dieser Tatsache entsprechenden Worte in Galater 3, Vers 27 und 28. Galater 3, 27 und 28. Denn so viele euer in Christus hineingetauft worden sind. In 1. Korinther 12, Vers 12 erklärt Paulus, dass wir in einem Geist in den Leib des Christus hineingetauft worden sind. War da Wasser beteiligt? Nein. In einem Geist. Weiter sagt er, ihr habt Christum angezogen. Ja, Vers 27. So viele euer in den Christus hineingetauft worden sind, ihr habt Christum angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Männliches und Weibliches. Und ihr seid alle einer in Christo Jesu. Das heißt, innerhalb der Gemeinde ist jeder Bezug zu irgendwelchen kosmischen Beziehungen einfach ungültig, weggetan. In Kolosser 3, Vers 11 sagt er, wo ist nicht Grieche und Jude, nicht Beschneidung und Vorhaut, nicht Barbar, also das waren Leute, die haben irgendeine fremde Sprache außer Griechisch gesprochen, das waren die Barbaren. Ja, also nicht so wie im, ja, wie im gallischen Dorf. Ja. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Also Barbaren, Skythe, Sklave, Freier oder das All und alle sind in Christus. Sondern das All und alle sind in Christus. So müsste man das eigentlich richtig übersetzen. Wo nicht ist Jude, Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern das All und alle sind in Christus. Und das war so vor Paulus niemand geoffenbart worden. Solch ein Zusammenhang. Muss man ganz klar sehen. Und deshalb noch einmal der fundamentale Satz, innerhalb Christi Leib verlieren alle irdischen Beziehungen und Abhängigkeiten alles, was im Sichtbaren unterscheidet oder trennt, jede Art Religion vollständig ihre Bedeutung. Volk in Apostelgeschichte 26 bis 17 Vers, also aus dem Volk heraus, bedeutet das zwölfstämmige Israel. Nationen meint alle Nicht-Israeliten. Ja? Und damit ist sein Hauptauftrag nicht an Israel gerichtet, den gab der Herr exklusiv den zwölf Aposteln in Jerusalem. Und das ist ja ganz anders, haben wir gesehen, bei dem Evangelium der Königsherrschaft der Himmel. Da geht es um die Errichtung eines Königreichs des Messias auf Erden von Zion aus. Israel, die dann wieder Ehefrau des Christus, spielt dabei eine Hauptrolle. Und dort ist die nationale Zugehörigkeit zu dem Volk Israel Vorbedingung. Zu der Zugehörigkeit zum Leib des Christus gibt es überhaupt keine Vorbedingung, außer dass jemand in einem Geist in den Leib des Christus hineingetauft ist. So einfach ist es. Und das ist nicht eine Wertung, sondern Gottesordnung. Und ist nicht diskutierbar und nicht hinterfragbar. Gott sagt, das ist so, weil ich es so bestimmt habe. Glaubt's doch einfach. Heißt es. Und darum richten ja zum Beispiel im Millennium die zwölf Apostel auf zwölf Thronen sitzend die zwölf Stämme Israels. nachzulesen, zum Beispiel Matthäus 19, 28 und Lukas 22, 28 bis 30. Ich nenne die Stelle nur, damit ihr selber prüfen könnt, ob ich es euch richtig sage. Und deshalb sage ich einen Satz, der mag vielleicht den einen oder die andere verwundern. Die zwölf Apostel gehören nicht zum Leib. Sie sind Teil Israels. Sie sind Teil der Ehefrau des Christus. Und das ist keine Abwertung. Es wäre ja gerade so, wie wenn ich zu meiner Frau sagen, du bist niedriger wie ich, du musst ja für mich kochen. Und ich bringe das Geld heim. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja Unsinn, sowas. Ja? Aber genau das Gleiche würde ich sagen, wenn jetzt Israel abwerten wollte. Ja? Weil sie nicht direkt zum Leib des Christus gehören, sondern eben nur die Ehefrau sind. Ja? Das sind ja irre Gedanken. Aber leider werden sie auch gemacht. In Apostelgeschichte 13, und da kommen wir jetzt hin, dort finden wir in der Apostelgeschichte eine heilsgeschichtliche Wende, eine Zäsur, oder wie der Ruben uns gesagt hat, da kommt eine neue Haushaltung zum Tragen, ja. Angefangen hat diese mit Paulus zunächst alleine. Er war das erste Leibesglied. Ja? Und ab der Verkündigung durch ihn wurden neue Leibesglieder hinzugetan. Wir hatten gesehen, dass Paulus und Barnabas zunächst einmal ein Jahr in der Versammlung in Antiochien gedient haben, und dann heißt es, dass der Heilige Geist, also der Geist des Sohnes und des Vaters, die haben die beiden ausgesandt zu einem Dienst, eben zu dem Dienst an den Nationen, der ab jetzt läuft. Und jetzt passiert natürlich etwas, was manche verwirren möge. Der Paulus geht jetzt auf seinen Reisen in Apostelgeschichte 13,5 erst einmal nach Zypern in die Stadt Salamis. Und dort verkündigen sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Ja, ist das jetzt wieder ein Widerspruch? Nein. Den Juden musste das Evangelium der Königsherrschaft verkündigt werden, zunächst einmal, denn sie war ja noch offen, ob sie nicht noch startet. Ja? Und gleichzeitig hat der Paulus das Evangelium an die Nationen gepredigt. Das ist kein Widerspruch. Das machen wir ja im Grunde jetzt auch. Ja? Wir beschäftigen uns einerseits mit dem Evangelium des Königreichs und erklären genau, was es bedeutet. Und dann erklären wir, was das Evangelium an die Nationen bedeutet, damit wir den göttlich bestimmten Unterschied erkennen und dann uns entsprechend unserer Berufung richtig verhalten und nicht Dinge zusammenwerfen, die Gott nicht zusammengestellt hat. Sie gehen jetzt weiter und sie zogen durch Perge hindurch nach Kapitel 13, 14 und 50 und kommen schließlich nach Antiochien in Pisidien. Und sie gehen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzen sich. Und nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten, was die regelmäßig tun, haben die Vorsteher der Nationen zu ihnen gesagt, in Vers 15, Männer, Brüder, wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist. So redet. Und was macht jetzt der Paulus? Der Paulus hält eine zweigeteilte Rede. Der erste Redeteil, der geht an die Israeliten in der Synagoge. Und der zweite Teil, der geht an alle Menschen, die da in der Synagoge sitzen. Da waren nämlich Leute aus den Nationen dabei, die man auch Proselyten nannte oder Menschen, die gottesfürchtig waren, vielleicht angezogen durch die Juden, die sich gottgemäß in ihrer Umgebung verhalten haben. Ja? Ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir das Evangelium leben. Es hat irgendein Kirchenvater was gesagt, verkündiget das Evangelium zu aller Zeit und wenn notwendig, gebrauchet Worte. Versteht ihr? Ja? Wenn notwendig, sollen wir was sagen, aber ansonsten sollen wir das Evangelium tun und dann wird es gesehen. Wenn wir jetzt, wir können natürlich nicht die ganze Rede lesen. Wir gehen jetzt mal so etwa an der Rede entlang. In Vers 22 erklärt nun der Paulus bis Vers 37, erklärt er, wo der Herr Jesus kommt, der ein paar Jahre vorher in Jerusalem am Kreuz gestorben ist. Und erklärt dort in der Synagoge, nachdem er den Saul weggetan hatte, in Vers 22, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch das Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Vers 23, aus dessen Samen hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesum gebracht. Nachdem, Vers 24, Johannes angesichts seines Eintritts zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Und das galt auch für die Diaspora. Wer den Beweis haben will, lese Apostelgeschichte 28, 24 von Apollos. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, wer meinet ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Sandalen an den Füßen zu lesen. Genau das Gleiche lesen wir in Lukas 3, Vers 15 und 16. Weiterhin erklärt er den Dienst der 12 Apostel in dieser Synagoge der Juden in Antiochien in Pisidien. Gehörte übrigens, war an der Südspitze der galatischen Landschaft gelegen. Ja. Galatien ging bis hoch an das Schwarze Meer, in den Bereich, wo heute auch die Stadt Ankara liegt. Ja, die hieß früher Ankyra und das gehörte in den galatischen Bereich, wo der Paulus gedient hat. Das nur nebenbei. Jetzt kommt er, wie gesagt, auf den Dienst der 12 Apostel zu sprechen. In Vers 26 folgende lesen wir, Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die ihr unter euch Gott fürchten. Das sehen wir, das sind Juden da und es sind Nicht-Juden da in der Versammlung. Euch ist das Wort dieser Rettung gesandt, denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten, indem sie diesen, den Jesus, nicht erkannten, haben auch die Stimmen der Propheten erfüllt, welche jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und ob sie schon keine Ursache des Todes fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht würde. Und nachdem sie alles vollendet hatte, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Vers 30, Gott aber hat ihn aus Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihnen hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, welche jetzt seine Zeugen an wen? An das Volk sind. Also hat Paulus in der Synagoge exakt erklärt, was es mit dem Herrn Jesus auf sich hat. Und dass er kam, um die Propheten, die ja gerade vorher in der Synagoge gelesen wurden, ja, unter anderem, dass das Prophetenwort durch den Herrn Jesus erfüllt worden ist. Und dass alles, was an dem Herrn Jesus geschah, inklusive Tod und Auferstehung, exakt nach alttestamentlicher Prophetie abgelaufen ist. Das war das Zeugnis an die Juden. Die Nationen konnten mit dem überhaupt nichts anfangen. Und jetzt kommt ein zweiter Redeteil in Apostelgeschichte 13 und der geht jetzt an alle. Und zwar geht es jetzt zum ersten Mal um Rechtfertigung aus Glauben ohne Gesetzeswerke. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 13, Vers 38, folgende. Zunächst 38 und 39. So sei es nun kund euch, Brüdern, dass durch diesen Jesus, euch Vergebung der Sünden erkündigt wird, von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Was hat also Paulus den Juden dort gesagt? Das Gesetz kann euch nicht erretten, auch wenn ihr es 100% haltet. Wird in diesem, nämlich dem Jesus, dem Sohne Davids und Gottes, jeder Glaubende gerechtfertigt. Was hatten die Apostel am Pfingsten gesagt? Tut Buße und werdet getauft auf den Namen des Herrn Jesus und dann werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Das ist also eine völlig andere Botschaft, die hier der Paulus predigt. Ja? Aus Glauben. Also Rechtfertigung aus Glauben in Christo Jesu, ohne Gesetzeswerke, ohne äußere Handlungen, ohne Taufe auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Und das hatten aber die 12 Apostel an Pfingsten, man kann es nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 38, so gelehrt, in Jerusalem. Und dort war das ja auch gültig noch. Ja. Und jetzt waren die Leute von dieser Rede so angetan, dass sie nun Barnabas und Paulus bitten, dass am nächsten Sabbat noch einmal eine Predigt stattfindet, dass sie noch einmal ihr Evangelium dort predigen. Dann ist ja fast die ganze Stadt dort zusammengelaufen und dann sind die Juden neidisch geworden, ja, und haben einen Aufruhr gegen Paulus angezettelt. Und er musste dann Hals über Kopf aus Antiochien und Pisidien wieder weggehen. Wir lesen in 44, 45, am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Am ersten Sabbat war das noch nicht der Fall. Erst jetzt, wo sie merken, dass die Botschaft des Evangeliums was völlig Neues bringt, dann haben sie gesagt, jetzt sehen wir unsere Felle davon schwimmen und jetzt sind sie genau auf der Stufe angekommen, wie sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sagen sie zum Herrn Jesus in Johannes 8, wir sind nicht aus Hurerei geboren, wir haben Abraham zum Vater. Das ist die gleiche Argumentation, die wir immer wieder in der Synagoge finden, wenn das Evangelium gepredigt wird. Aber der Paulus sagt ganz klar, Vers 46, Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, so wenden wir uns zu den Nationen. Das heißt, Gott wollte also, dass alle Juden, alle Israeliten dieses Evangelium hören und eine Entscheidung treffen, ob sie Jesus als ihren Messias akzeptieren. Da ging es bei den Juden zuallererst drum. Weil er war ja gekommen, weil er in den Propheten vorher verkündigt war. Das ist also eine ganz andere Nummer wie die Nationen, von denen war das nicht verlangt. Ja, dieser Glaube. Und der Paulus predigt hier eine Rechtfertigung aus Glauben an diesen Jesus. Eine Rechtfertigung vor Gott. Und dieses geistliche Schema in Apostelgeschichte 13, das finden wir im Grunde eigentlich überall, wo der Paulus zu Juden geredet hat. Er hat sie immer wieder mit dem gleichen Thema konfrontiert. Weil damit konnten auch nur Juden konfrontiert werden. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen zu Galater 2, Vers 1 bis 10. Der Paulus erklärt den 12 Aposteln seinen Dienst an den Nationen. Galater 2 berichtet Paulus von der großen Apostelversammlung in Jerusalem in Apostelgeschichte 15. Auslöser war die Auseinandersetzung in der Versammlung in Antiochien in Syrien, ob die aus den Nationen in Christus Glaubenden noch Teile des Gesetzes vom Sinai halten müssten oder nicht. Und diese Versammlung, die fand genau zwischen der ersten und der zweiten uns berichteten Reise des Paulus statt. Das heißt, er kam von der ersten Reise zurück nach Antiochien und dann haben die Brüder dort erzählt, was sie erlebt haben. Und inzwischen ist der Streit hochgekommen, müssen jetzt die Glaubenden an Jesus auch das Gesetz halten. Und es war so kontrovers, dass der Paulus durch eine Offenbarung nach Jerusalem geschickt wurde, wobei er auch den Titus mitgenommen hat, der inzwischen sein Mitarbeiter geworden war, um die Sache in Jerusalem zu klären. Paulus schrieb den Galaterbrief um 57 nach Christus. Das ist also eine Rückschau auf das Vorkommen in Apostelgeschichte 15, was ungefähr um die 50 nach Christus stattgefunden hatte. Wir lesen jetzt in Galater 2, Vers 2. Da wollen wir einsteigen, weil die Zeit ja eigentlich schon um ist. Aber es genügt eigentlich, ja, diese Ausschnitte zu lesen, um zu verstehen, was hier Neues geworden war. Galater 2, Vers 2. Ich zog aber hinauf in Folge einer Offenbarung und legte ihnen in Jerusalem nämlich das Evangelium, also sein Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Und zwar heißt es den Angesehenen getrennt von den übrigen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Er hat also sein Evangelium quasi den 12 Aposteln und auserwählten Ältesten dort präsentiert, was er predigt. In den Versen 7 bis 10 fügt dann Paulus eine Erklärung hinzu zu den von Gott bestimmten zwei Linien der Evangelien an die Nationen und die Beschneidung. Er erzählt uns in Vers 7 bis 10 also das Ergebnis von dem, was er in Jerusalem mit den Ältesten dort besprochen hatte und worüber sie übereingekommen waren, beziehungsweise was der Geist Gottes ihnen dadurch klar gemacht hat. 7 bis 10 in Galater 2. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, die Ältesten, dass mir das Evangelium an die Unbestittenen, also an die Nicht-Israeliten, anvertraut war, b, gleich wie Petrus, das an die Beschneidung. Evangelium der Vorhaut oder an die Unbestittenen, Evangelium an die Beschneidung, zweierlei Sachen. Ja? Nämlich das Evangelium an die Beschneidung war das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel. Denn der, welcher B1 in Petrus für die Apostelschaft der Beschneidung wirkte, hat auch A1, das gehört zu A, in mir für die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, dass wir, also Paulus und seine Mitarbeiter, unter die Nationen, sie aber, die 12 Apostel, unter die Beschneidung gingen, ehe nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe zu tun. Ja. Das heißt, durch die Präsentation des Evangeliums, das der Herr persönlich dem Paulus gegeben hatte, dass er auch unter den Nationen predigte, haben die Apostel in Israel erkannt, dass es eben zwei Linien gibt, auf denen Gott jetzt ein Stück Geschichte macht. Einerseits das Evangelium der Königsherrschaft an Israel, andererseits das Evangelium an den Leib des Christus. Und wir hatten ja gesagt, da das Königreich, was seinen Beginn anbelangt, noch offen war, mussten beide Linien ein Stück parallel laufen, ja, bis zum Jahr 70. Und dann war klar, dass das Königreich jetzt nicht kommt und dass eben die Botschaft an die Nationen durch Paulus übrig blieb. Jetzt wollen wir noch zur Reaktion der Apostel in Jerusalem auf Paulus' Auftrag und Dienst kommen für heute Abend. Wie haben denn die Apostel jetzt genau reagiert auf das, was sie aus dem Munde Paulus gehört haben? Und das steht in Apostelgeschichte 15. Und da bitte ich euch, dass ihr mal euch die Mühe macht, dieses Kapitel, ja, Vers für Vers zu lesen und zu durchdenken, ja, was da alles steht. Ich versuche jetzt, die Verse rauszunehmen, die Schlüsselverse sind. Das Evangelium an die Nationen nach Galater 2, Vers 7, das wissen wir, das läuft, bis der Vater die Sammlung des Leibes Christi beendet und entrückt. Aber das war ja damals noch nicht zur Debatte gestanden. Das erfahren wir später aus den anderen Briefen des Apostels Paulus. Und jetzt erkennen, zusammengefasst gesagt, A, die Apostel das Gericht über Israel nach Jesaja 6 erst dann abgeschlossen wird, wenn der Leib des Christus herausgerufen ist. Das war das Erste. B, erkennen sie, dass dann danach Israel wiederbelebt wird und dass dann das Königreich beginnt. Das haben sie aus dem, was Paulus ihnen erklärte, erkannt. Und das erkennen sie erstmals, eben nachdem Paulus ihnen das erklärte, was er unter den Nationen predigt. Petrus, innerhalb dieser Auseinandersetzung, die in Jerusalem besprochen wird, erzählt jetzt die Geschichte aus dem Haus des Cornelius. Und aus dem, was Paulus zuvor ausführte, verstanden die Apostel Israels, dass Gott mit dem Paulus übergebenen Evangelium an die Nationen ein neues Kapitel der Heilsgeschichte aufschlägt, was vorher so nicht bekannt war. Petrus erklärt dazu abschließend in den Versen 10 bis 11. Und darauf wollen wir jetzt mal ganz genau achten. Nun denn, sagt er, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Ja. Das heißt, der Petrus hatte inzwischen durch seine Führung erkannt, dass das Gesetz nicht zu halten ist. Es ist ein Joch, das sie nicht ertragen konnten. Sondern, und jetzt passt mal genau auf, was da steht, sondern wir Israeliten glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene, die Nationen. Das fundamental Neue ist nun, wie der Petrus hier erkannt und bezeugt, wir Israeliten glauben jetzt auch durch die Gnade des Herrn Jesus errettet zu werden, wie auch die Nationen. Er sagt nicht, ja, die Nationen, die werden so gerettet wie wir. Umgekehrt, ja, die Nationen werden gerettet aus Gnade und wir Israeliten auch. Und das haben sie erkannt aus dem, was Paulus ihnen aus seiner Offenbarung eröffnet hatte, in dieser Apostelversammlung. Und das war fundamental neu. Der Heilige, der Geist des Christus, der in beiden war, hat sofort die Verbindungen geschaltet, sodass alle beide begriffen haben, um was es geht. Und deshalb sind sie auch nach Galater 2, 7 und 10 übereingekommen, dass sie das jetzt gehorsam annehmen und auch so tun. Die haben keine Abstimmung gemacht, 7 zu 12 oder so. Ja, wir machen halt jetzt das und ihr macht halt das. Nein, nein. Sie haben erkannt, dass Gott zwei Linien fährt. Und darunter haben sie sich gestellt. Wir werden gleich den nächsten Beweis lesen. Die weitere für sie und auch dem Apostel Paulus nach Römer 9 sicher schmerzliche Erkenntnis schlägt sich in der durch Christi Geist geleiteten Rede des Jakobus nieder, die wir in den Versen 14 bis 18 haben. Er hielt sie wegen der Streitfrage, ob die Heiligen aus den Nationen noch unter Gesetz gestellt werden müssen oder nicht. Und diese Rede war oder ist von epochaler heilsgeschichtlicher Bedeutung. Das Ergebnis davon hatte Paulus in Galater 2, 7 und 10 genannt. Jakobus formuliert jetzt drei Abschnitte im weiteren Fortgang der Heilsgeschichte Gottes. Apostelgeschichte 15, 14 bis 18. Simon hat erzählt, erstens, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat oder auf sie geblickt hat, aus ihnen ein Volk, also eine Auswahl, nicht alle, ein Volk herauszunehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, Vers 16, zweitens, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie aufrichten, damit drittens die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, in Klammer alle nicht erwählten, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Das Wort Volk, das hier steht, das ist ein allgemeiner Begriff, den kann man nicht direkt zum Beispiel Israel oder den Nationen zuordnen, sondern Volk ist zum Beispiel auch so etwas, das ist eine Gruppe von Leuten, die man unter einem bestimmten Kriterium zusammenfassen kann. Ihr kennt es alle, wir sprechen vom Fußballvolk. Was sind das für Leute? Die sind begeistert am Fußball und die kann man unter der Volksgruppe Fußballfreunde zusammenfassen. Und so ist es auch zu verstehen. Gott ruft ein Volk heraus und es nennt die Schrift durch Paulus' Briefe Leib Christi. Ja? Und dieses Volk stammt aus allen Nationen inklusive Israel. Und bei denen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie vor Grundlegung der Welt erwählt sind, dass sie aus Gnade allein gerettet werden und so weiter, all die Dinge, die wir in den Briefen des Apostel Paulus finden. Das ist dieses Volk, Leib Christi. Das andere Volk, ist dadurch gekennzeichnet, dass deren Stammvater der Abraham ist. Isaak, Jakob, und dass sie Nachkommen Jakobs sind, so wie sie im Alten Testament sehr oft genannt werden. Same Jakobs, der ganze Same Jakobs wird errettet werden, finden wir zum Beispiel. Und genau das haben die Apostel erkannt. Natürlich mit einem gewissen Weh. Ja, sie haben jetzt gemerkt, Israel steht jetzt nicht mehr vorne dran, sondern jetzt kommt zuerst einmal die Sammlung dieses neuen Volkes. Ja? Und wenn das zusammengesammelt ist, dann kehrt Gott zurück und macht mit seinem Volk Israel wieder Geschichte. Dann kommt die Königsherrschaft der Himmel durch den Herrn Jesus auf dem Berg Zion wieder zum Tragen. Was jetzt an der Stelle noch unbekannt war, war der Schnittpunkt. Wann hört jetzt die Königsreichsbotschaft genau auf? Und wann führt Gott alleine die Sammlung des Leibes Christi weiter? Und das hat man erst nachträglich im Jahr 70 erkannt. Weil da wurde Jerusalem platt gemacht, der Tempel platt gemacht, viele Juden mussten sterben, Millionen Juden wurden umgebracht damals durch die Römer. Israel ist verödet, ja, bis ungefähr 1870 oder 81 war der erste Aliyah begonnen. Bis dahin war Israel ein ödes Land. Der Mark Twain hat ein Buch darüber geschrieben, über seine Reise, und er hat gesagt, er wundert sich, von was die paar Ziegen, die er da gefunden hat, eigentlich leben. In seinem Buch. Ja. Also hat sich genau erfüllt, was die Propheten geredet haben, vom Mose angefangen. Erst im Jahr 70 war klar, das Königreich der Himmel wird verschoben. Aber bis dahin liefen die beiden Linien zusammen. Die Linie Israels nimmt ab und die Linie der Gemeinde nimmt zu. Das könnt ihr alles in Apostelgeschichte 13 bis 28 minutiös nachlesen. Das fängt damit an, dass in Korinth der Paulus so viel Widerstand in der Synagoge erlebte, dass er den Leib des Christus aus der Synagoge rausnehmen musste, um sie im Nachbarhaus zu versammeln, weil die wären sonst total untergegangen. Im nächsten Ort Ephesus, was uns beschrieben ist, Apostelgeschichte 19, genau das Gleiche. Und in Apostelgeschichte 28 schließlich lesen wir, dass der Paulus die Obersten der Juden in Rom zusammenholt, ja, und ihnen das Evangelium des Reiches predigt. Natürlich des Reiches. Es ging ja darum, dass Israel Buße tut, damit der zuvor verordnete Christus kommt. Und das haben sie abgelehnt. Und dann hat der Paulus zum dritten Mal im Neuen Testament die Verheißung Jesaja 6 hervorgeholt und hat gesagt, trefflich hat Jesaja über euch gesagt, ihr werdet mit sehenden Augen nicht sehen, mit Ohren, mit hörenden Ohren nicht hören. Weil er das euer Evangelium abgelehnt hat. Nicht das Evangelium, das an die Nationen gepredigt wird, sondern das, was ihnen gepredigt war, haben sie abgelehnt. Da machen wir dann das nächste Mal weiter, indem wir uns mit dem Inhalt des Evangeliums des Paulus beschäftigen, dann am Samstagabend. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, was sollen wir hierzu sagen? Wir können nur danken und anbeten, dass du in deinem Wort Klarheit geschaffen hast. Wenn wir einfach kindlich annehmen, was du geschrieben hast und was du wem, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck geschrieben hast. Und wenn wir nicht anfangen, deine Gedanken miteinander zu vermischen und dann ein Unevangelium, ein Nicht-Evangelium daraus zu machen. Bewache du mich, bewache uns alle, dass wir den einfachen Glauben immer wieder aufbringen und allem glauben, was geschrieben steht. Amen.